zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode antworte ich auf eine E-Mail-Frage und zwar, wie geht man damit um, wenn die Beziehung ohne große Verliebtheit begonnen hat? Ganz viel Spaß dabei! Zu einer neuen Podcast-Folge im Liebe-Leben-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, dass du zuhörst. Und bevor ich loslege mit der Folge Beziehungsbeginn ohne Verliebtheit, möchte ich noch mal kurz auf meine Lesung hinweisen. Ich habe es jetzt immer am Ende des Podcasts erwähnt. Deshalb habe ich gedacht, ich muss es mir am Anfang sagen, weil ich glaube, vielleicht am Ende kriegen es nicht alle mit oder so. Am 26. April, das ist ein Freitagabend, bin ich um 19 Uhr in Heidelberg und werde aus meinem Buch lesen, Fragen beantworten, ein paar Geschichten erzählen. Also wir machen uns einen netten Abend, von 19 bis 22 Uhr geht es, mit einer Pause dazwischen. Es wird Getränke geben, aber ein kleiner Rahmen, 40 Leute haben Platz in der Location und ich freue mich, wenn du dazukommst. Die Tickets gibt es unter meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de/Lesung. Genau. Und ja, jetzt beantworte ich eine Frage, die mich per Mail erreicht hat. Und ich finde das ein spannendes Thema, weil ich das auch wirklich häufig habe in Coachings, Paarberatungen oder eben auch, wann immer ich mit Menschen arbeite, dass die Beziehung ohne große Verliebtheit angefangen hat. Also, dass die sagen, ja, wir waren halt irgendwie, das hat sich halt so ergeben oder der war so nett und das hat war irgendwie, aber die Anziehung war von Anfang an nie da. Ich hatte Torschlusspanik, ich wollte halt unbedingt Kinder kriegen, auch das. Und ich finde es ja auch immer total cool, wenn die Menschen dann auch im Rückblick einfach mal ehrlich zu sich selber sind und sagen, naja, es hat halt noch nie so geprickelt oder ich war noch nie so richtig verliebt, aber es ist trotzdem ein toller Mensch und ich schätze die Person sehr. Aber was mache ich denn, wenn diese leidenschaftlichen Gefühle gefehlt haben und eigentlich noch nie da waren? Und ich, wie gesagt, ich weiß, dass das halt viele betrifft und ich denke, dass es auch viele HörerInnen da draußen betrifft. Und ja, genau, deswegen mache ich jetzt die Podcast-Folge da draus. Und es ist folgende Frage. Also, liebe Melanie und lieber Andi, das finde ich ja total nett, dass sie den Andi mit erwähnt hat. Ich höre gerade den Podcast rauf und runter und bin von den Inhalten begeistert. Vielen Dank, das freut mich total. Und ich kann mich in vielen Folgen wiedererkennen. Was mich jedoch oft beschäftigt, ist, dass ich damals, als wir uns kennengelernt haben, nicht diese starken Verliebtheitsgefühle für meinen Mann hatte, die ich in der Affäre und manchmal mit anderen Männern hatte. Unsere Beziehung basiert eher auf Freundschaft und viel Verständnis und Zuneigung. Manchmal trauere ich jedoch um dieses nicht gefühlte Gefühl zu Beginn der Beziehung und habe auch schon unsere Beziehung deswegen in Frage gestellt. Magst du dazu mal eine Podcast-Folge machen? Und ja, mag ich, und hier ist sie. So, wir schauen uns jetzt heute an, was Verliebtheit halt generell für ein Gefühl ist, warum es für den Beginn einer Beziehung wichtig sein kann, aber nicht sein muss, und welche Säulen halt abgesehen von Verliebtheit ja noch wichtig sind, damit man eine Partnerschaft auf lange Sicht halt gut führen kann, damit sie funktioniert und auch erfüllend ist. Gell? Das hängt halt immer ein bisschen davon ab, was man selber so erwartet. Und ja, die Hollywood- und Disney-Seuche gaukelt uns schon ein Stückel vor, dass es immer mit diesem Knall beginnen muss oder dass es, keine Ahnung, erst muss eine Hürde überwunden werden und dann finden sie sich endlich und dann haben sie sich endlich gefunden und dann ist es die große Liebe und dann ist der Film zu Ende. So, und dann geht es so weiter munter, bis der Tod sie scheidet oder so. Und das ist halt alles, das ist so ein Narrativ, was in unserer Gesellschaft erzählt wird, was halt Bullshit ist. Es ist nicht die Wahrheit. Ich meine, bis in, ich weiß gar nicht, bis ins letzte Jahrhundert hinein war es noch gar nicht üblich, aus Liebe zu heiraten oder so. Oder der war auch, also ich meine, bis ins 18. Jahrhundert gab es die Liebesheirat überhaupt gar nicht. Das war wirklich ein Wirtschaftssystem und eigentlich ist es ja immer noch, wenn man heiratet, ist es ein Vertrag, es ist ein wirtschaftlicher Vertrag und hat nicht so arg viel mit Gefühlen zu tun. Aber wir verknüpfen das ja mittlerweile heutzutage und gerade dann durch die romantischen Erzählungen wird halt immer ganz viel Verliebtheit damit reingeballert in die Ehe oder in die Langzeitbeziehung, was aber tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Also, was ist Verliebtsein eigentlich? Schauen wir uns das Gefühl mal an sich an. Verliebtheit ist ein starkes Gefühl. So, und es hat die Anziehung zu einer Person, die sich körperlich und psychisch auswirkt. So, da geht eine starke Ausschüttung von vielen Hormonen einher und Dopamin ist da nicht unschuldig, gell? da gibt es auch noch viele andere Hormone und man kann das auch mal bei quarks.de oder sowas nachlesen. Was ist Verliebtheit genau? Was macht es chemisch im Körper und so? Jedenfalls wird eben sehr viel Hormonzeugs ausgeschüttet. Ich nenne es eben Gehirnvergiftung oder Hormonparty, die dann dafür sorgt, dass wir totale Hochgefühle fühlen und immer denken, also nur noch an die Person denken, wir schlafen weniger, wir müssen nicht mehr so viel essen, wir denken eben ständig an die andere Person, ob die uns mag oder nicht, haben total viel Energie, also Verliebtheit, Verliebte können echt Bäume ausreißen und das ganze Leben erscheint leicht, es erscheint fröhlich, es scheint bunt und alle so Verpflichtungen, die rücken so ein bisschen in den Hintergrund. Ich war also in dem Sommer, wo ich mich damals fremd verliebt habe, das ist jetzt wirklich schon über 10 Jahre her, meine erste Fremdliebe, über 10 Jahre her. Und da war wirklich so mein Gedanke, also ich bin ja nur für die Liebe auf diesem Planeten. Also diese ganzen weltlichen Dinge haben mich überhaupt nicht mehr interessiert. So vernebelt war ich, das war unglaublich. Und man spürt halt auch so ein Kribbeln im Bauch und es ist wirklich, man fühlt sich wie beflügelt und man läuft so über Wolken und über Wattebäuschen, keine Ahnung. Also es ist schon ein krasses Gefühl und vor allen Dingen, wenn dieses Gefühl halt kommt, wenn man halt, keine Ahnung, schon wie ich damals irgendwie 10 Jahre verheiratet war und plötzlich verliebt man sich nochmal in jemand anders, dann ist es ja nochmal doppelt so krass. Also eine Fremdliebe ist halt meistens nochmal stärker oder intensiver, weil wir sie intensiver interpretieren. Okay, ganz wichtig. So, die Verliebtheit sorgt aber auch dafür, dass wir unser Gegenüber als extrem attraktiv empfinden, dass die Person keine Fehler hat, dass wir nicht glauben, dass die jemals auch irgendwie schlecht sein könnte oder nerven könnte oder sowas. Also wir haben halt die rosa Brille auf und wir schauen über alles hinweg, was nicht unserer Illusion von dieser Person entspricht. Weil dank dem Dopaminrausch finden wir halt wirklich alles dann schön, süß, attraktiv, lustig, anziehend und so weiter. Und ich weiß noch, auf der Love Parade in Berlin, da habe ich mal also diese Pillen ausprobiert, gell? Ich weiß nicht, darf ich das so öffentlich im Podcast eigentlich sagen? Im Membership bin ich ja da ganz offen damit, aber ich weiß gar nicht, ob ich das schon öffentlich gesagt habe. Also deswegen, Ecstasy ist halt, also habe ich das schon mal? Ist ja wurscht. Jedenfalls, Ecstasy macht ja das ähnliche Gefühl. Also ich, deswegen weiß ich, Verliebtheit und Ecstasy nehmen fühlen sich halt wahnsinnig ähnlich an. Und da fand ich alle Menschen schön, attraktiv und toll. Und ich habe auf dieser Love Parade, ich meine, da war ich nur jung, gell? Aber da habe ich alle 10 Meter mit jemand anders geknutscht, Männlein, Weiblein, das war mir total egal, weil das so beflügelt, dieses Gefühl. Und so ähnlich ist tatsächlich Verliebtheit auch. Und was wir bei anderen Menschen vielleicht nervig oder blöd finden würden oder im Nicht-Ecstasy-Rausch würde ich wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen fremden Menschen rumknutschen, also zumindest habe ich das nie wieder, also nie vorher und nie wieder danach gemacht. So ist es halt beim Verliebtsein auch, dass wir halt das alles quasi durch eine völlig verzerrte Wahrnehmung sehen, was mit dieser Person los ist. Und wenn dann die Verliebtheit erwidert wird, dann fühlen wir uns halt auch noch selber quasi so toll. Also unser Sein wird bestätigt, unser Selbstwert, das Aussehen, die Person findet mich toll. Oh, dann muss ich ja ganz was Tolles sein, wenn so eine tolle Person mich toll findet. Und das ist dann halt, es gibt nochmal einen zusätzlichen Kick, weil das Ego damit gepusht wird und lässt sich nochmal doppelt besser fühlen. Also bei mir in der Fremdliebe war das so, dass der mich ja vor, also in meinem meiner Jugend halt abgelehnt hat und mich links liegen hat lassen. Und dann hat er sich quasi auch in mich verliebt, fremdverliebt damals. Und dann dachte ich, ach, ich bin ja doch die Beste, Schönste, Tollste. Und mein Ego fand es natürlich mega. Und das ist ein toller Zustand, das ist wirklich großartig. Aber, jetzt kommt das Aber. Verliebt sein ist brutal anstrengend. Also für den Körper brutal anstrengend, aber auch fürs Gehirn brutal anstrengend. Und also durch die permanent krasse Hormonausschüttung, es ist wirklich auch, das haben auch Forscher schon nachgewiesen, dass Verliebtheit wirklich, also wenn man da ins Gehirn reinschaut, dann ist es genauso, wie wenn man jetzt Drogen genommen hat. Und Drogen nehmen ist auch ganz schön anstrengend. Auch wenn es erstmal einen tollen Zustand beschert, aber auf Dauer strengt es das System, das Nervensystem an und den Körper und den Geist so. Und wenn man sich jetzt da mal anschaut, Verliebtheit ist ein krasser Stresszustand, der über Wochen und Monate andauert. Also den könnte man niemals ein Leben lang durchhalten. Das würde, in der Steinzeit hätte das dazu geführt, dass wir vom Säbelzahntiger ausgerottet worden wären. Und es bedeutet auch, dass die Verliebtheit immer nachlässt, weil sie dem Überleben der Menschheit nicht dienlich ist. Das hilft, die Verliebtheit hilft, also dieser chemische Prozess hilft, andere Menschen anziehend zu finden und sich paaren zu wollen. Deswegen ja, das dient schon dem Erhalt der menschlichen Spezies so. Aber wenn man jetzt dauerverliebt wäre, dann hätte man den Säbelzahntiger nicht überwunden oder irgendwelche anderen Gefahren oder sowas. Deswegen, Verliebtsein kann niemals dauerhaft anhalten, bei keiner Person. Auch wenn die noch so toll scheint, auch wenn die Affäre noch so toll ist, wenn man mit der Affäre mal 10 Jahre zusammengelebt hat, dann wird es auch ganz anders ausschauen. Dann ist das Zweite, die Verliebtheit ist überhaupt gar kein Indikator dafür, ob die Person, in die wir jetzt verliebt sind, wirklich zu uns und unserem Leben passt. Also Vorsicht, weil die hohe Intensität an Gefühlen bedeutet, dass wir eine wahnsinnig hohe Interpretation da reinpacken, eine wahnsinnig hohe Illusion haben und eine krasse Verblendetheit oder wie sagt man, also es verblendet einen halt brutalst, wenn man verliebt ist, anstatt dass man klar sehen kann. Also Liebe macht blind und ich würde nicht sagen, dass Liebe blind macht, sondern Verliebtheit macht ganz schön blind, vor allen Dingen für die Realität. Und es lässt uns nicht objektiv urteilen, also immer vorsichtig reiten. Dann das Dritte ist, Verliebtheit ist eine Reaktion im Körper, der uns signalisiert, Achtung, das ist potenzielles Paarungsmaterial. Geh mal besser ran, ran an die Buletten. So, oder eben nicht. So, es kann halt sein, dass das zwar tolles Paarungsmaterial ist, dass die Gene wirklich auch wunderbar sind, aber dass dieser Mensch deinem Geist, deinem Leben, deiner Seele oder deiner Person langfristig definitiv nicht gut tun würde. Also überhaupt nicht. Und je krasser die Interpretation ist, je krasser die Projektion ist, desto wahrscheinlicher ist es sogar, dass es eigentlich nicht passt, gell? Dann der vierte Aspekt ist, Verliebtheit triggert aufgrund der hohen Intensität von Gefühlen immer das gesamte System. Also auch alle emotionalen Themen und Wunden, die wir halt vielleicht bisher noch nicht bearbeitet haben. Und interessanterweise habe ich heute tatsächlich auch erst in einem Hörbuch. Ich höre gerade das Hörbuch, wie entstehen Gefühle oder wie Gefühle entstehen von einer Neurowissenschaftlerin. Und die es ist so eine Geschichte erzählt hat, dass sie halt irgendwie, ja, da hat ein Typ sie immer gefragt, ob sie auf ein Date gehen und sie fand den eigentlich nicht so geil und so und hat immer abgesagt. Und an einem Tag hat sie gedacht, ach scheiß drauf, mit dem gehst du jetzt auf ein Date, gell? Und dann geht sie auf ein Date und dann stellt sie fest, dass sie so Herzklopfen hat und dass sie so ein bisschen, dass ihr warm wird und so. Und dann denkt sie, ah, vielleicht findet sie den doch toller, als er wirklich ist. Und dann geht sie heim und am nächsten Tag liegt sie krank im Bett. Und auch das kann nämlich sein, dass wenn wir irgendwie, keine Ahnung, Hitzewallungen in den Wechseljahren oder eben eine Infektion verwechseln mit Verliebtheit, das kann passieren, gell? Also auch da Vorsicht, es muss nicht zwingend bedeuten, dass es mit der anderen Person Person zu tun hat. Also es geht wirklich, es ist eine körperlich-chemische Reaktion. Es geht im ganzen Nervensystem geht das auf. Und wenn du eben alte, nicht verarbeitete Wunden hast, dann kann es sein, dass die Projektion halt so viel stärker ist auf diese Person, dass die jetzt quasi der, die Richtige ist, für immer seelenverwandt, wie immer dieser beliebte Ausspruch ist bei Affärenmenschen, die dann glauben, das ist jetzt die tollste Person, mit der ich jemals zusammen war. So. Und je stärker das Gefühl ist, desto stärker ist tatsächlich oftmals ein drunterliegendes Selbstwertthema, desto stärker ist unser Ego mit im Spiel und desto stärker ist tatsächlich die Projektion. Also ganz, ganz wichtig, das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich hatte jetzt gerade erst auch eine Zuschrift bekommen von einer, die gesagt hat, ja, ist die Klarheitssession für mich jetzt gerade richtig, und beschreibt mir halt den krassen Zustand von Liebeskummer, weil sie die Affäre aufgegeben hat. Wo ich gesagt habe, nein, Klarheitssession ist gerade rausgeschmissenes Geld. Liebeskummer kann man nicht wegcoachen, da musst du durch. Aber hab bitte im Blick, dass das nicht die Realität ist. Und es ist für die Menschen so schwer zu verstehen, dass diese Verliebtheitsgefühle und auch dann der Trennungsschmerz danach, dass es nichts Reales ist, dass es nichts mit echten, wirklichen Lebensentscheidungen zu tun hat, sondern dass es eine klassische Gehirnvergiftung ist. Und es gibt einen Podcast, der heißt Den oder die richtigen gibt es nicht. Also es gibt nicht den Richtigen, es gibt nicht die Richtige. Es gibt jede Person, die in deinem Leben aktuell ist, ist da richtig. Und ob das jetzt eine Seelenverwandtschaft ist, sei mal dahingestellt, oder ob das einfach die Person gerade ist, mit der du irgendwie Erlebnisse hast, von der du was lernen kannst, oder. Jede Person ist richtig, okay? Du kannst halt immer entscheiden, mit wem will ich viel Zeit verbringen, mit wem will ich nicht so viel Zeit verbringen. Nur Verliebtheit gaukelt einem halt mal vor, dass die Person jetzt genau diejenige welche ist. Und nein, das muss nicht sein. Dann ein Aspekt, wo die Fragestellerin geschrieben hat, ich zweifle halt diese Beziehung immer wieder an, ist halt die Frage, ist denn Verliebtheit für eine Beziehung überhaupt wirklich notwendig? So, also wenn wir jetzt uns angeschaut haben, was Verliebtsein denn bedeutet, was das wirklich ist, dann heißt es im Rückschluss halt, Verliebtsein kann in eine Langzeitbeziehung übergehen, Verliebtsein kann der Start für eine erfüllte Partnerschaft sein, muss aber nicht. Und tatsächlich, die wenigsten Paare schaffen es auch. Also ich meine, die Scheidungsquote ist ja das eine, aber die Quote von Paaren, die sich nach der Verliebtheitsphase wieder trennen, ist unfassbar viel höher. So, also dass aus einer Verliebtheit eine ernstzunehmende Partnerschaft wird, das ist eher seltener der Fall, okay? Weil eben dieses Versprechen, wenn sich das dann nicht einlöst, wenn die Illusion der Realität weicht, sind die Menschen halt sehr häufig sehr enttäuscht. Und da gibt es jetzt aber eben auch unterschiedliche Ansichten, und das möchte ich auf alle Fälle mit bearbeiten oder beantworten. Weil, also das eine ist, wenn wir halt stark verliebt sind, dass das möglicherweise ein Signal dafür ist, dass viel Projektion ist, dass wir selber vielleicht viele Mangelthemen am Start haben. Gerade so toxische Beziehungskonstrukte sind total intensiv. Und das heißt, dass wir die Lösung immer auf die andere Person projizieren, obwohl die Lösung aber in uns selber wäre. Also je stärker die Verliebtheit, desto größer das Gefühl, dass der die andere unsere Probleme und Wunden heilen kann für immer und ewig und dass wir jetzt immer, bis dass der Tod uns scheidet, happy sind. Damit kann eine Beziehung, die auf einer, also auf dieser halt mega starken Verliebtheit beruht, mit der Zeit sauber anstrengend werden und auch krass ins Gegenteil umschlagen. Also dass beide PartnerInnen in hohem Maße, wie soll ich sagen, vorbelastet sind und eigene Wunden und Themen mit sich rumschleppen und dann gegenseitig so sich quasi mit dem Finger ins Gesicht zeigen, so du musst mich jetzt glücklich machen. Und wenn sie sich dann eben nicht bereit sind, selbst zu reflektieren und selbst zu entwickeln, dann kann halt diese Verliebtheit auch totale Grundlage für ein wahnsinniges Drama sein, für krasse emotionale Abhängigkeiten, für eine Partnerschaft, wo viel Wachstum sinnvoll wäre, aber wenn der dann nicht stattfindet, das dann in so ein toxisches und krasses Drama-Konstrukt übergeht. Also große Verliebtheit kann auch bedeuten großes Drama. Dann gibt es aber noch eine andere Perspektive und die habe ich von dem David Schnark gelernt. Der hat das Buch geschrieben, Die Psychologie sexueller Leidenschaft. Er ist halt ein Psychologe, Forscher, Paartherapeut auch gewesen, Sexualtherapeut. Und der hat geschrieben, dass wenn er mit Paaren arbeitet und die sind total zerrüttet und die mögen sich überhaupt nicht mehr quasi und sind sich gar nicht mehr grün und er fragt sie dann nach dem Kennenlernen, also wie habt ihr euch kennengelernt? Und es würden die Leute dann anfangen, wieder mit ihre erste Begeisterung wahrzunehmen, die Augen fangen an zu leuchten, die schwärmen von, oh, wie toll er oder sie war am Anfang der Beziehung und so weiter. Und der Schnark sagt halt, wenn bei auch wirklich zerrütteten Fällen diese Begeisterung nochmal spürbar ist und sichtbar ist, dann lassen sich Beziehungsthemen leichter lösen oder dann ist es tatsächlich möglich, aus der Zerrüttetheit quasi auch wieder eine Verbundenheit zu gestalten. So, und das heißt halt, sie müssen sich erinnern, in welche Attribute und Eigenschaften sie sich damals verliebt haben, was war denen wichtig, warum waren sie der Meinung, dass diese Person halt toll war und so weiter. Und genau, so, jetzt sagt der Schnark halt auch, wenn die Menschen in der Paartherapie oder in der Sexualtherapie bei ihm, wenn die dann sagen, naja, das war aber von Anfang an schon eher mau und überhaupt habe ich den nur genommen, weil er mich nicht in Ruhe lassen hat und eigentlich wollten meine Eltern so sehr, dass wir ein Paar werden und ich fand es aber eher nicht so und habe es dann halt trotzdem gemacht, weil ich wollte halt auch Kinder und so. Also wenn man dann schon quasi auch in späteren Jahren, wenn man eh schon sehr zerstritten ist, dann auch noch das Kennenlernen quasi wie negativ beschreibt, dann sagt der Schnark, da kann man halt gut raushören, ob dieses Paar nochmal eine Chance hat, in die Verbundenheit zu kommen. So. Also wenn der Anfang der Beziehung eher mit einem Radlergefühl oder mit noch weniger beginnt, anstatt mit Ecstasy, dann kann es halt schwierig sein, diese Verliebtheitsgefühle wieder hochzuholen und durch eine Krise, also sich damit durch eine Krise zu retten. So. Und klar, wenn jetzt ein Paar am Beginn der Beziehung total verliebt war und starke Gefühle hatte, dann kann das ein gewisses Liebesdepot geben, von dem man wieder zehren kann oder wo man dann vielleicht ein bisschen abheben kann, weil da liegt noch was quasi auf der hohen Kante. Kann, muss aber nicht. Und das ist so, so wichtig. Das heißt nicht, dass das zwingend so ist. Okay, und dafür müssen wir uns jetzt mal anschauen, was macht denn wirklich eine funktionierende Beziehung aus? Also die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, verliebt sein kann ein guter Start in eine Partnerschaft sein, ist ein Zustand, von dem Paare auch später noch erzehren können. Verliebtheit kann aber A tatsächlich bedeuten, dass es einfach nur ein großes Drama gibt, dass es tatsächlich eine Wahnsinnsprojektion gibt und die PartnerInnen sich mehr voneinander versprechen, als sie dann wirklich halten können. So, also es kann in eine Langzeitpartnerschaft führen, muss es aber nicht. So, und dann ist halt, selbst wenn Paare zu Beginn ihrer Beziehung stark verliebt waren, das Gefühl lässt halt allerspätestens nach 2 Jahren nach und ebbt definitiv von selber ab. Also da kann man auch nicht viel tun. Man kann schon die Verliebtheit ein bisschen hochhalten in langen Beziehungen, indem man immer und immer wieder gefährliche Sachen mit dem Partner unternimmt, also indem er immer wieder Überraschungen macht, vielleicht Reisen unternimmt, die jetzt nicht ganz so all-inklusiv sind, sondern vielleicht auch mal anspruchsvoller sind. Also tatsächlich ist dieses Hängebrückenexperiment aus den 70er Jahren hat halt nachgewiesen, dass wenn Adrenalin mit im Spiel ist, also wenn Menschen Angst haben, dass sie eine stärkere Anziehung empfinden. Und das kann man sich natürlich auch für Langzeitbeziehungen nutzen. Aber viele Menschen machen das ja gerade jetzt das Gegenteil. Sie bauen um ihre Beziehungen Zäune mit Stacheldraht und versuchen die in Sicherheit einzubetonieren, anstatt irgendwie Unsicherheitsgefühle zuzulassen und hochzuhalten. So. Und deswegen wird halt die Verliebtheit definitiv aufhören. Im Idealfall mündet sie dann in eine bewusste und echte Liebe. Und Liebe ist eine Entscheidung. Das ist etwas auch bei der Person zu sein, wenn sie gerade mal nicht ihre schönste Seite zeigt, sondern wenn sie vielleicht magen-darm-krank ist und irgendwie gerade das ganze Bad voll gekotzt hat, dann kann man halt eine Verliebtheit in eine Liebe überführen. Das ist ein völlig anderes Gefühl. Und nicht nur das, es gibt auch noch ganz andere Säulen und muss es auch geben, auf denen halt eine Partnerschaft funktionierender Weise steht. Also die Säulen, die so eine Partnerschaft tragen, da braucht es ein bisschen mehr als nur Gehirnvergiftung. Also definitiv, und deswegen ist auch für mich immer so wichtig, dass ich den Affärenleuten sage, hoffentlich hast du einen gewissen Alltagscheck schon gemacht. Also wenn du durchbrennen willst mit der Affäre, dann darfst du halt auch wissen, wie konfliktfähig seid ihr, wie viel Projektion ist am Start, wie autonom könnt ihr sein, wie offen könnt ihr reden und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Bausteine und Säulen, wo man eben erkennen kann, ob diese Beziehung möglicherweise alltagstauglich ist. Und da hast du vielleicht das Trauma von der anderen Person halt noch gar nicht kennengelernt. Also wenn die irgendwie traumatisiert ist und dann das Trauma von der Person zum Trauma von dir passt, dann wird es definitiv ein toxisches Drama-Gedöns geben. Und das kann so vielversprechend anfangen und muss aber nicht vielversprechend weitergehen. So. Wichtig ist, also auch die Fragestellerin hat halt in der Nachricht geschrieben, dass die Beziehung zu dem Mann, die schon lange dauert und viele Krisen schon überstanden hat, vor allem auf einem Gefühl von Freundschaft, Verständnis und Zuneigung beruht. Und das sind tatsächlich drei starke und sehr gesunde Säulen für eine tragfähige Partnerschaft. Also gerade Freundschaft wird so massiv unterschätzt. Da ist auch mein Kollege Erik Hegmann in Hamburg, der betont es immer wieder, wie wichtig Freundschaft ist für eine erfüllende Langzeitbeziehung. Und auch Verständnis und Zuneigung. Das heißt, da muss man jetzt noch nicht die krassen Herzerl in die Augen haben, aber eine gewisse Zuneigung braucht es halt, um den anderen auch nach 10 Jahren noch irgendwie anschauen zu mögen. Und auch Verständnis im Sinne von, du bist anders als ich und du darfst so sein, wie du bist. Und das zeigt halt jetzt gerade auch bei der Fragestellerin, dass diese Beziehung wirklich, also auf guten Säulen steht, dass sie sich als Menschen viel bedeuten, dass sie bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen, eben auch gegenseitiges Verständnis zu haben und dass sie auch eine gute Gesprächsbasis haben, um eben auch negative Seiten also klären zu können. So. Und das sind halt Qualitäten, die eine Langzeitbeziehung definitiv fördern. Und ich habe ja das Beziehungsrad entwickelt und wenn wir uns das Beziehungsrad mal anschauen, das gibt es in all meinen Online-Kursen, aber es gibt auch hier natürlich einen Blogartikel dazu oder eine Podcast-Folge dazu, kannst einfach mal suchen, Beziehungsrat, Melanie Mittermeier, dann wirst du schon fündig. Ja, ich mache das ja mit vielen Menschen oder der Liebe-Leben-Kurs ist halt mit der Inventur ist so wichtig, mal das Beziehungsrat zu machen. Im Membership empfehle ich, am Anfang ein Beziehungsrat zu machen, dann vielleicht mal nach 6 Monaten noch mal ein Beziehungsrat zu machen, um auch zu schauen, was hat sich denn verändert. Gell? Und im Beziehungsrat habe ich halt 12 verschiedene Kuchenstücke, also das ist so ein Kreis, das ist wie so eine Uhr mit 12 verschiedenen Feldern halt, wie so Kuchen. Und da habe ich 12 verschiedene Säulen, also mir überlegt, was ist denn wichtig für eine Beziehung. Und jetzt zähle ich dir mal meine Aspekte auf, die ich für eine Beziehung wichtig finde. Ich meine, klar kann man jetzt zum Beispiel Freizeitaktivitäten, Freunde, Schwiegerfamilie besuchen, Urlaub, Essen, Geld und so weiter. Das sind alles Aspekte, die auch in einer Beziehung wichtig sind. Aber ich gehe halt bei meinem Beziehungsrat einfach noch meine Ecke tiefer, wo ich sage, was liegt denn da drunter? Und da geht es eben drunter um Eigenverantwortung. Es geht darum, habt ihr ein eigenes Leben oder nicht? Welche Ziele habt ihr? Wie verbringt ihr die Zeit? Wie viel Zeit habt ihr miteinander? Wie ist euer Nähe-Distanz-Verhältnis? Wer mag mehr Nähe, wer mehr Distanz und so weiter? Wie seid ihr in Konflikten? Also wie konfliktfähig seid ihr? Was spricht die Lebendigkeit in eurer Beziehung? Wie gut ist die Kommunikation? Dann auch die Sexualität ist ein Baustein. Liebe, ja, das Gefühl von Liebe, Zuneigung, Zugewandtheit und so weiter. Dann auch Zuverlässigkeit, wie sehr könnt ihr euch aufeinander verlassen? Und Freiheit, wie viel Freiheiten könnt ihr euch geben? So, das sind jetzt Aspekte in meinem Beziehungsrat, die ich wichtig finde, wo man sich auch genau anschauen kann, okay, welche Säulen, also wie viele von den 12 Säulen tragen denn unsere Beziehung? Also gibt es da Säulen, die eher verkümmert sind? Gibt es da Säulen, die eher stabiler sind? Konfliktfähigkeit ist oftmals ein Thema, was viele Paare, also was bei vielen Paaren schwierig ist. Oder auch das Thema Nähe-Distanz ist für viele Paare ein Problemthema. Sexualität ist in einer Langzeitbeziehung oft ein Thema und so weiter. Also da kannst du dir mit dem Beziehungsrat, also alle, die sich selber und die Beziehung vielleicht immer mal wieder hinterfragen oder auch anzweifeln, macht auf alle Fälle mal einen Beziehungsrat und schaut euch mal die Beziehungsaspekte einzeln an und schaut euch an, wie viele tragfähige Säulen hat denn eure Partnerschaft. Und dazu kommen dann natürlich auch gewisse zwischenmenschliche Qualitäten wie Selbstreflexion, sich auch mal zurücknehmen zu können, das eigene Ego mal ins Eck stellen zu können, persönliche Weiterentwicklung, auch sich eben wirklich nicht immer als ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu sehen oder immer Recht haben zu wollen. Auch die Bereitschaft, in die Partnerschaft zu investieren und auch mal über eigene Emotionen hinauszuwachsen, anstatt es dem anderen immer ins Gesicht zu pupsen, wenn einem gerade ein emotionaler Pups quer liegt und so weiter. Also auch sich bewusst um das Thema Sexualität und Erotik zu kümmern, auch das Thema Freiheit, Individualität. Das sind halt Dinge, die sich Paare ganz oft überhaupt nicht anschauen. Und das hat alles nichts mit Verliebtheit zu tun. Also das sind alles Themen, das sind Fähigkeiten, die viel mit der Persönlichkeit der Menschen zu tun hat, aber nichts mit dem Gefühl von Verliebtheit. Weil die Verliebtheit kann noch so hoch sein und es kann trotzdem kein Interesse an persönlichem Wachstum stattfinden. Es kann eine beschissene Kommunikation oder Streitkultur am Start sein. Der Wille, in die Partnerschaft zu investieren, und das habe ich so oft, wenn ich sage, wie sehr bemühst du dich um deinen Partner, deine Partnerin, oder wie viel Engagement legst du in deine Beziehung oder also wie sehr bemühst du dich, den anderen zu lieben? Und dann kommt immer, naja, wenn ich mich bemühen muss, den anderen zu lieben, dann ist es ja keine Liebe, die muss ja quasi über mich herfallen aus dem Nichts. Und das ist Quatsch, das ist Bullshit. Also ich kann mich entscheiden, meinen Partner, meine Partnerin stärker zu lieben als gestern. Ich kann mich entscheiden, noch liebevollere Gedanken zu denken und auch die Liebe immer hochzuhalten und damit die Liebe quasi bewusst zu gestalten. Und das hat nichts mit Verliebtsein zu tun. Verliebtsein ist dieses Gefühl, was einen überfällt, einfach so, out of the blue. Da ist dieser Mensch und so, keine Ahnung. Meistens ist es nicht out of the blue, also wenn ich mit Affärenmenschen rede oder mit Partnern, dann ist es immer, dass es irgendeinen Kipppunkt gegeben hat, dass die auf der Arbeit irgendwie, keine Ahnung, schon Monate schön zusammenarbeiten und plötzlich schauen sie sich mal länger in die Augen oder eine Person sagt der anderen, dass sie sie toller findet als normal oder auf der Firmenfeier ist mit Alkohol tatsächlich mal so ein Prickeln am Start und so weiter und plötzlich kippt das Ganze. Also meistens kommt es auch nicht einfach so über einen hergefallen. Das Verliebtheitsgefühl, auch wenn es sich so anfühlen mag, meistens passiert vorher irgendwas. Deswegen wichtig, die Beziehungssäulen bitte nicht damit verwechseln, dass das Gefühl von Wattebäuschen und auf Wolken zu laufen, dass das irgendwie Substanz hätte. Das hat es nämlich nicht. Das hilft, sich zu finden, das hilft, sich geil zu finden, das hilft auch, sich paaren zu wollen, aber für mehr taugt es jetzt nicht gerade wirklich. So, und deswegen ist das, was halt zählt, ist das Hier und Jetzt. Und da kann ich dir ganz pragmatisch oder allen, die es da draußen, die eben das so haben oder die sagen, ja, bei uns war das auch so, kann ich dir als Coach den Gedanken mitgeben, wenn du nicht in deinen Partner, in deine Partnerin schockverliebt hast, warst, so, dann kannst du es halt nicht mehr ändern. Also das ist halt so, es war halt so, es ist so, wie es ist, gell? Und du warst nicht schockverliebt oder vielleicht wart ihr es beide nicht oder es war noch nie die große Anziehung körperlich da, aber es ist ein toller Mensch und so weiter. Also du kannst es heute nicht mehr ändern. Was du aber jetzt und heute tun kannst, ist zu schauen, wie läuft denn die Partnerschaft? Wie zufrieden bist du denn mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Was liebst du an der anderen Person? Okay, was schätzt du an der anderen Person? Warum bist du immer noch mit der Person zusammen? Ich meine, es gibt ja Gründe und nicht, du sagst jetzt viele, ja, wegen die Kinder und so. Ja, viele haben die Kinder als Grund, aber schau doch mal noch mal genauer hin und schau mal, dass du ein paar mehr Gründe findest, wenn du das möchtest. Musst du nicht. Also wenn du am Absprung bist oder eh schon innerlich gekündigt hast sozusagen, dann wird dir das nicht helfen. Aber wenn du sagst, ich möchte meine Beziehung mehr wertschätzen, ich möchte mehr Liebe hineinpacken und mehr Engagement, meinen Partner, meine Partnerin zu lieben, auch wenn wir damals nicht verliebt waren, dann helfen dir halt eben diese Aspekte, die Gründe, warum sind wir zusammen und was schätzen wir aneinander. Und wenn jetzt die Verliebtheitsgefühle halt fehlen, was wäre denn anders, wenn du sie hättest oder wenn du sie gehabt hättest? Also auch da nochmal schauen, was wäre denn jetzt an deiner Beziehung anders, wenn du die ersten 2 Jahre verliebt gewesen wärst? So, das ist eine essentielle Frage, weil sie zeigt dir halt, welches Bedürfnis da hinter dem Wunsch nach anfänglicher Verliebtheit wirklich steckt. Also, dass du da nochmal genauer hinschaust, was genau fehlt dir denn? Und da kannst du dir die Folge auch von der letzten Woche anhören, das Thema Sehnsucht. Entweder eben fehlt einem diese wahnsinnige, krasse Sehnsucht, wir müssen übereinander herfallen nach 20 Jahren. Und es ist vielleicht ein Bedürfnis von, ich will mich wieder sexy fühlen, ich will mich lebendig fühlen. Und es hat mit deinem Partner, deiner Partnerin gar nichts zu tun, gell? Und dann kannst du natürlich auch jetzt und heute schauen, was kannst du denn tun, um das von dir gewünschte Ergebnis zu erreichen? Also euch sexuell weiterzuentwickeln, euch in Gefahrensituationen bringen. Und das kann ein Swingerclub-Besuch sein oder irgendwas anderes, was vielleicht sexuell oder erotisch aufgeladen ist. Also solche Sachen, was habt ihr noch nie gemacht? Wovor drückt ihr euch? Habt ihr Ängste, dass ihr eben, keine Ahnung, immer nur all-inklusiv Urlaub bucht, weil es könnte ja sonst irgendwas schief gehen oder sowas? Also was könntet ihr tun, um dieser Beziehung mehr Prickeln zu verleihen, auch nach 10, 15, 20 Jahren? Ist ja wurscht, wie lange ihr zusammen seid. Also es hat viel mit dem zu tun, wie ihr jetzt mit der Beziehung umgeht, wie du sie wahrnimmst und wie du auch die Zukunft damit gestaltest. Weil wenn du ständig an deiner Beziehung zweifelst, weil du im Jahre 1987 gerade mal nicht verliebt warst, dann wird sich dieser Zweifel halt immer wieder auch bemerkbar machen, weil deine Gedanken sich auf deine Gefühle auswirken und auf deine Handlungen. Und damit zimmerst du halt die Ergebnisse zusammen. Und wenn du jetzt permanent anfängst, an einer Beziehung zu zweifeln, dann wird dein Gehirn dir immer mehr und mehr Zweifelgedanken schenken und zur Verfügung stellen. Du wirst immer mehr wahrnehmen, woran du zweifeln kannst, anstatt umgekehrt, weil wo du den Fokus hinlegst, da ist die Wahrnehmung. Und wenn du eben sagst, na, ich möchte das Ganze umdrehen, ich möchte meine Beziehung hegen und ich möchte meine Beziehung pflegen, scheißegal, weil ich 1987 gefühlt oder nicht gefühlt habe, dann hast du jetzt und hier und heute einige Möglichkeiten. So, zusammenfassend lässt sich also sagen, Verliebtheit kann ein guter Start in die Beziehung sein, muss es aber nicht. Und es gibt schöne, lange Partnerschaften mit anfänglichen Verliebtheitsgefühlen und es gibt welche ohne. Ich habe tatsächlich auch schon mal irgendwo gelesen, dass Partnerschaften, die eben aus Vernunftsgründen geschlossen werden, dass die oftmals sogar haltbarer sind, weil sie halt nicht so krasse Enttäuschungen bereithalten, gell? Wichtig ist halt immer die Frage, was ist jetzt für dich passend? Was möchtest du jetzt denken? Wie möchtest du jetzt deine Gefühle interpretieren? Ob sie da sind oder nicht da sind? Wie kannst du deine Gefühle ein Stück weit pflegen und steuern? Und wie kannst du deine Beziehung, wie sie jetzt ist und wenn du sie behalten willst, richtig gut wertschätzen? Und wie immer, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich bei mir, melde dich bei uns. Eine Paarberatung, ein Einzelcoaching, eine Klarheitssession kann sehr viel Klarheit schaffen. Und auch das Membership ist eine gute Möglichkeit, um dauerhaft an den Gedanken zu arbeiten und eben Gedankenmanagement zu betreiben. Genau. Und wie gesagt, wenn wir uns auf der Lesung sehen in Heidelberg, freue ich mich auch sehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal mit einem neuen Podcast. Bis dann, arrivederci, ciao, ciao. Ja, wenn du auf meiner Seite www.melanie-mittermeier.de bist, dann kannst du dich gleich auf der Startseite für den Liebeletter eintragen. Der Liebeletter, das ist ein Newsletter, wo du jede Woche einen Impuls bekommst, ein Fallbeispiel aus meiner Praxis, eine Idee, wie du mit Beziehungen umgehen kannst, wie du andere Gedanken denken kannst und, und. Und dort bekommst du natürlich auch immer alle aktuellen Angebote, alles, was eben was du kaufen könntest, logischerweise, wenn du stärker mit mir zusammenarbeiten willst. Und wie gesagt, der Liebeletter allein ist aber auch schon eine verdammt gute Idee. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao.